Guten Morgen miteinander. Bevor ich mit meiner Predigt starte, möchte ich noch ganz kurz etwas sagen zum letzten Dienstag. Wir haben ja eine verkürzte Gemeindeversammlung gehabt. Wir haben gemeint, sie sei verkürzt, weil wir es reduziert haben auf 2 Traktanten. Aber wir haben einen sehr intensiven Abend gehabt. Ich glaube, es ist gut, dass wir miteinander über die Fragen geredet haben. Und ich habe mich einfach gefreut, dass wir den mutigen Schritt haben können machen, auch zur Möglichkeit, den Saal zu verdunkeln. Und das kann ja nur vielleicht ein Puzzlestück sein, um auch den Zugang zum Glauben an eine jüngere Generation möglich zu machen oder zu erleichtern. Und ich finde es toll, dass die mehrheitlich ältere Generation, die da war, den Schritt gewagt hat. Da finde ich, da kann man einfach nur gratulieren. Das zweite Traktandum, wie wir unsere eigene Missionarwende in der Zukunft unterstützen, da haben wir nochmal verschoben. Da hat es einen Rückstellungsantrag gegeben, über den reden wir im März nochmal. Meine Predigtserie, wenn uns Sachen nicht gelingen, wenn wir versagen. Da haben wir angefangen mit der Geschichte von David und der Bathseba. Der David, der nicht nur Ehebruch macht, sondern den Uriah lässt umbringen und dann von Gott darf Vergebung erleben. Und ich freue mich immer, wenn Leute reagieren. Jemand hat mir geschrieben, Andreas, du hast die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Gott vergibt dem David, aber sein Handeln hat Konsequenzen. Und die Frage, die im Raum steht, ist, straft Gott. Der erste Sohn, zeugt mit der Bathseba, sagt Gott, der soll nicht leben. Und auch alles, was zusammenhängt mit den 10 Frauen, die David hatte und seinen Kind, da, David, da wird dir noch ganz viel Problem schaffen. Ich habe über diese Frage, straft Gott, nicht reden, ohne dass ich das ein in einen grösseren Zusammenhang stelle. Ich habe früher immer Skilager geleitet, mit Surprise. In die Skilager kommen eigentlich Leute, die eine Beziehung zum Glauben haben. Weil am Anfang, am Morgen gibt es schon eine Andacht und zu Abend gibt es ein frommes Programm. Das war mir alles mein Job gewesen. Und auf dem Skilift habe ich darum einen der Teilnehmer gefragt, Manfred, in welche Gemeinde gehst du? Und dann hat er gesagt, ich gehe in keine Gemeinde mehr. Ich habe den Glauben auf die Seite geschoben. Ich habe Theologie studiert, war Prediger von einer Freikirche und mehr haben die Antworten, die ich den Leuten gegeben habe, mein ganzes theologisches Gebäude, das hat für mich nicht mehr verhebt. Ich bin ausgestiegen. Ich komme noch in diese Preislager, einfach weil mir die Gemeinschaft da so gut gefällt. Wir sind dann gerade oben an der Sesselbahn und ich hatte Zeit gehabt, um zu überlegen, was sage ich jetzt an Manfred? Was würdest du ihm sagen? Heute dort mal nicht gewusst, wie antworten. Heute würde ich Manfred einfach sagen, Manfred, erzähl mir deine Geschichte. Erzähl mir, was dich zum Zweifeln gebracht hat. Und an was dein Glaube gescheitert ist. Und ich glaube, Gott, sein Kerngeschäft sind unsere Fragen und unsere Zweifel. Und ich glaube, Gott möchte Manfred Und ich weiss nicht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Einfach nochmal eine neue Chance geben. Nicht nur der Gott von einer Theorie, sondern der Gott, der ihm ganz persönlich begegnen will. Wie gehen wir um mit Zweifeln? Priska und ich haben diese Woche, oder letzte Woche war es, miteinander einen Film am Fernsehen angeschaut. Gott von Ferdinand von Schirach. Das ist ein Theaterstück. Und darum geht es, dass ein 78-jähriger Mann, der seine Frau verloren hat, sagt, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich bin zwar gesund, aber ich will sterben. Helfen mir medizinisch korrekt, dass ich sterben kann. Aber das ist nicht erlaubt. In dem Theater wird eine Diskussion dargestellt, so praktisch vom Verteidiger von dem Sterbewilligen mit dem katholischen Bischof. Ich zeige euch einen Ausschnitt. Mir geht es heute Morgen nicht um die Frage von Sterbehilfe, sondern mir geht es nur darum, dass ihr den Ausschnitt anschaut und dir Gedanken machst, wie wird Gott, wie wird unser christlicher Glaube dargestellt?
Nein, der Mensch muss stark sein und darf nicht in Sünde sterben.
Woher kommt sie, die Idee der Sünde? Ihre Ablehnung des assistierten Suizids ist ja ohne diesen Begriff gar nicht zu verstehen.
Die Sünde ist die Übertretung eines göttlichen Gebots.
Was, soweit ich das verstehe, ist Jesus Christus ja bereits für unsere Sünden gestorben.
Um uns davon zu erlösen, ja.
Und wir alle müssen ja erlöst werden, weil es eine erste Verfehlung gab. Die Erbsünde.
Die Erbsünde trennte den Menschen von Gott und erst durch Christus wird diese Trennung wieder geheilt.
Adam und Eva haben sie begangen. Sie aßen von der Frucht des verbotenen Baums. Gottes Strafe, der Mensch muss ins Elend, in diese kalte Welt und er wird sterblich. Aber Gott verurteilte nicht nur Adam und Eva, sondern darüber hinaus auch alle ihre Nachkommen.
Das ist mit Erbsünde gemeint, ja.
Sie werden verstehen, dass ich schon damit meine Schwierigkeiten habe. Den Grundsatz, dass Strafe persönliche Schuld voraussetzt, lässt ihr Gott nicht gelten.
Die Erbsünde ist ein Zustand, keine persönliche Tat. Wir werden damit geboren. Die Geschichte von Adam und Eva ist keine historische Wirklichkeit, sondern ein Symbol für die Menschheit an sich.
Ein sehr grausames, finde ich. Also wenn ich jetzt richtig verstehe, lässt sich Jesus Christus für diese Sünde foltern und ans Kreuz nageln.
Wir werden es nie ganz verstehen.
Noch dazu trägt Gott selbst ja die Verantwortung für diese erste Sünde. Er hat den Baum der Erkenntnis gepflanzt und die bösartige Schlange geschaffen. Wenn man es nüchtern betrachtet, dann setzte er also den Anreiz für diese erste Sünde. Dann lässt er sich in Gestalt Jesu Christi ans Kreuz nageln und vergibt uns so die Schuld, die er selbst verursacht hat. Das Ganze klingt ein wenig irrsinnig, finden Sie nicht? Wenn Gott uns die Sünden vergeben wollte, für das ich natürlich sehr bin, warum hat er es nicht einfach getan? Warum diese ganze furchtbar komplizierte, grausame, blutige, unlogische und vor allem traurige Geschichte? Und wenn ich das sagen darf, wozu gibt es diese Sünden eigentlich? Außer dafür, den Menschen das Leben zu vermiesen und ihn klein und hässlich zu machen.
Das tut Gott nicht und Sie sollten mit Ihren Frechheiten aufhören.
Wir drehen.
Ich weiß nicht, wer von euch den Film auch gesehen hat. Ich weiß auch nicht, wie du umgehst mit so Sachen. Wie wird Gott dargestellt? Wie wird der christliche Glaube dargestellt? Wir hören das Lied. In dem Film werden gewaltige Anschuldigungen gemacht. Sie hat gesagt, Gott ist es, wo der erste Anreiz zur Sünde gibt. Gott trägt Verantwortung für die Sünde, nicht Adam und Eva. Ist es nicht schräg, Gott vergibt uns die Schuld, die er selber verursacht hat? Für was gibt es die Sünde? Ausser um den Menschen das Leben zu vermiesen und ihn klein und hässlich zu machen. Für was die ganz traurige Geschichte von Jesus und seiner Erlösung? Wenn ich das zusammenfasse, dann ist in dem Film Gott einfach auf der Anklagebank. Gott ist ein Miesmacher. Und wir sind die Opfer von dem ganzen Drama. Der Bischof sagt am Schluss, hören Sie doch auf, sind Sie nicht so saufrech. Könnte man auch anders reagieren? Könnte es sein, dass der Mann den Glauben bis jetzt einfach nur theoretisch, misstrauisch angeschaut hat und dass er noch gar nicht eine Chance gehabt hat, den Vater im Himmel überhaupt kennenzulernen? Oder könnte es sein, dass hinter dem Theater eine Person steht, die zutiefst verletzt reagiert? Und wie können wir ihnen begegnen? Ich habe lange damit gekämpft, so ein schwieriges Thema anzugehen. Und ich ramme bei ganzen Haufen ganz grossen Fragen vorbei und will euch heute nur ein Grundprinzip zeigen, wo ich glaube, wo wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, um was geht es beim Glauben? Was ist denn Gnade? Was meinen wir denn überhaupt mit Gottes Liebe? Es geht beim Glauben ganz grundsätzlich um zwei gegensätzliche Grundhaltungen, die uns prägen. Es geht entweder um Misstrauen, und ich glaube, der Film ist prägt von Misstrauen. Oder es geht eben um Glauben, um können Gott zu vertrauen. Und Gott hat uns einen freien Willen gegeben, entweder Gott zu vertrauen, ein Gott, der uns liebt und wo wir darum auch lieben wollen, oder aber prägt sie vom Misstrauen. Und dann müssen wir unabhängig sein von Gott. Die Grundhaltung, die ist immer umkämpft. Und die hört auch nicht auf mit unserer Entscheidung, Jesus willen nachzufolgen. Es geht immer um die beiden Pole. Vertrauen oder Misstrauen. Und ich glaube, auch wenn wir, jedes für uns, durch die Bibel liest, sind wir immer wieder herausgefordert, zu vertrauen oder zu misstrauen. Die Geschichte von David, und dass Gott ihn straft, der können wir begegnen mit Misstrauen. Und dann gibt es ganz viele Gläubige, die sagen, mit dem Gott von dem Alten Testament habe ich nichts mehr zu tun. Ein Gott, der straft, den lehne ich grundsätzlich ab. Aber ich glaube, dann bist du nicht konsequent. Der Film ist in dem Sinn konsequent. Die Hauptbotschaft vom Neuen Testament ist, Jesus Christus hat stellvertretend an unserer Stelle die Strafe auf sich genommen. Die ewige Trennung von Gott hat Jesus stellvertretend auf uns genommen. Wenn ich konsequent bin und sage, ein Gott, der straft, hey, den haben wir irgendwann abgeschafft. Und irgendwann werden wir ihn auch in den Freikirchen abschaffen. Der macht die Erlösung, das, was Jesus für uns tun hat, keinen Sinn mehr. Ich glaube, es geht darum, gerade auch den Aspekt zu verstehen, um zu staunen, was Jesus denn für dich und mich gemacht hat. Und was für ein Geschenk es ist, wenn Jesaja sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Ich glaube, wir haben immer wieder die Wahl. Entweder Gott auf der Anklagebank lassen, hey, so nicht mit uns. Du bist schuld. Du hast mich zum Beispiel auch so gemacht mit meinen schwierigen Anlagen. Und ich glaube, der Gegensatz, wo das Neue Testament im Hebräerbrief sagt, ist nicht eine Anklagebank, sondern ist Jesus Christus auf dem Thron der Gnade. Da wird uns in Hebräer 4 beschrieben. Dort kannst du hinrennen. Dort kannst du mit deinem Versagen kommen. Dort kannst du mit deinen Zweifeln kommen. Mit deinen Fragen. Und als erstes sagt Jesus einfach, ich kenne dich, ich verstand dich. Ist Jesus der Ort, der Thron von Gnade, wo du hinrennst, auch mit deinen Fragen, auch mit deinen Zweifeln? Und die gibt es auch in meinem Leben. Und darum ist Glauben immer wieder eine Entscheidung. Ich vertraue gegen mein Misstrauen. Und das Misstrauen, das schleicht sich immer wieder ein. Vielleicht gerade auch da, wo wir Sachen erleben, die uns verletzen, die uns wütend machen, wo wir sagen, Gott, ich verstand dich nicht. Bleib denn Gott auf der Anklagebank? Oder rennst du auch mit deiner Wut zu dem Thron der Gnade? Das ist unsere Wahl. Und Menschen um uns herum, wo der Gott auf der Anklagebank ablehnet, wie kommen wir den Jesus auf dem Thron der Gnade so zeigen, dass sie sagen, der will dich kennenlernen. Und da glaube ich, da geht es nicht darum, dass alles, was schwierig ist in unserer Bibel, dass wir da rausnehmen. Wenn wir das Thema Strafe in der Bibel rausnehmen, auch im Neuen Testament, dann bleibt nicht mehr viel, was Sinn macht. Dann sind ganz viele Aussagen auch von Jesus nicht zu platzieren. Es geht um Grundsatzfrage. Ganz simpel. Meint Gott gut? Kann ich mich Gott anvertrauen? Und ich wehre mich dagegen, dass das einfach ein blinder Glauben ist. Sondern Das ist ein Glaube, der durfte wachsen. Vertrauen müssen wir lernen. Der Gott ist erfahrens, den kann man erfahren als vertrauenswürdig. Aber in uns allen steckt immer aus Misstrauen. Meint Gott genug, gut genug? Und dann? Dann muss die Sache letztlich einfach mindestens selber absichern oder selber in die Hände nehmen. Das sind Grundsatzfragen. Und jetzt gehe ich einfach zu so ein paar Themen durch und die sind viel zu gross. Über die kannst du ein bisschen nachdenken. Beim Glauben. Um was geht es denn überhaupt? Um wer geht es? Für wer ist der Gewinn? Und ich stelle euch die Frage, geht es letztlich um uns, um mich? Oder geht es letztlich um Gott? Ich glaube, die Frage ist schwierig. Und ich glaube, ich habe euch schon ein paar Mal abgepredigt und gesagt, es geht um Gott. Um seine Ehre. Stimmt's? Jetzt ist er auf der falschen Seite. Ich glaube, da haben wir vielleicht nicht zu Ende gedacht. Gott ist vollkommen. Und wo er die Erde geschaffen hat und wo er uns Menschen geschaffen hat, wie viel hat bei Gott gefällt? Unseren Lobpreis am Sonntagmorgen, dein Zehnten, deine Mitarbeit in der Lenzkirche, hat dir noch gefällt? Ich glaube, dass in dem Herz von Gott, bei all dem, dies wohl mein Glück im Vordergrund steht. Und wenn Gott zum Beispiel sagt, gib deinen Zehnten, dann ist das seine Idee, dass wir nicht aufgefressen werden von unserer Gier, sondern dankbar bleiben. Eine Chance haben zum Gehen. Wenn wir Gott dir geben. Und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist doch der Gott auf der rechten Seite. Nein. Ich glaube, wir müssen das Ende denken. Gott sagt, weil er dich gern hat, du bist in ganz grosser Gefahr, deine Götze dich selber zu Gott zu machen. Und wenn ich dir die Möglichkeit bin, gib, dass ich allein dein Gott bin, hey, dann findest du das Leben. Gell, jetzt habe ich ein bisschen um die Ecke gedacht. Ist nicht ganz so einfach. Geht es jetzt um mich oder geht es um Gott? Wenn es in deinem Leben um Gott geht, dann bist du auf dem besten, am besten Ort, dass dein Leben darf gelingen. Das ist zu deinem Wohl. Und zwischen dem wählen wir immer wieder. Sitzen noch einen oben drauf. Gehorsam und Opferbereitschaft. Ich will Gott dienen. Und das ist mein Glück. Oder aber der Gott, der fordert. Ich sollte, müsste, da auch noch. Langt es denn nie? Das ist die Stimme vom Misstrauen, die wir alle kennen. Und da kommt Jesus und sagt, geben ist seliger wie nehmen. Verschenkt dich. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was muss ich machen? Und Jesus sagt, folg mir nach, lern mich kennen. Hey, aber ich bin nicht bereit, alles loszulassen, wo meine Sicherheit ist. Und Jesus sagt, das Leben findest du bei mir. Auch im Gehorsam, in der Opferbereitschaft. Wer das nicht selber schon durchgespielt hat, wer das nicht schon selber erlebt hat, dass es sich lohnt, Gott zu dienen, für ihn da zu sein, der muss sagen, das ist doch ein Blödsinn. Dann komme ich zu kurz. Das ist unsere Erfahrung mit einem liebenden Gott. Da darf ich mich hingeben. Opferbereit. Gottes Gesetz. Schikane. Ist Gott ein Spielverderber, wenn er Sachen sagt, ich, der dich geschaffen habe, das tut dir nicht gut. Ihr alle kennt das. Als Eltern setzen wir Grenzen. Auch im Migros, wenn dein Dreijähriger strampelnd, schreiend am Boden liegt, weil ihm das grösste Unrecht geschieht. Dann weißt du als Eltern, und die Grenzen, die ich setze, die mache ich, weil ich die gerne habe. Und ich kann euch sagen, Gott hat ganz einen Haufen strampelnde Dreijährige. Und der haltet da aus. Dass sie schreien und toben und Unrecht. Gottes Gesetz, eine Hilfestellung, ein Schutz, aber auch ein Spiegel, wo ich mich selber drin kann erkennen. Beim Gesetz, da habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil ich immer gerade auch im Strassenverkehr vorbeikomme. Und die 50er-Tafel. Braucht es die alle? Und danach soll es 30 werden. Bei uns geht nicht alles auf, oder? Gott darfst lernen vertrauen. Der Psalmist sagt, hey, ich liebe das Gesetz von Gott. Ist eine geniale Idee. Und noch etwas zum Gesetz. Und vielleicht hat das schon etwas mit Strafe zu tun. Gott ist nicht wie ein Polizist, der am Beinweiler Hügel steht, gell, gegen Rheinach haben und nur darauf wartet, dass mein Auto schnell den Berg abholt. Und dann hat er mich wieder. So sind nicht einmal Polizisten. Sünd. Gott gönnt mir meine kleinen Freuden nicht. Die Bibel nennt Sünd Zielverfehlung. Und meine Lieblingsdefinition ist, Sünd ist, du schrammst am besten vorbei. Du schrammst an dem vorbei, wo Gott für dich denkt hat. Das ist Sünde. Und darum hat Gott eine ganz andere Sicht von Sünde. Sünde scheint immer wieder attraktiv. Scheint immer wieder auf der Seite vom Gewinn zu sein. Und wenn wir genau hinschauen, dann macht Sünde alles kaputt. Die Grundlage der Sünde ist, sie zerstört. Sie ist absolut lebensfindlich. Das stimmt, wir haben in unserer Gesellschaft Sünde auch politisch legalisiert. Schwangerschaftsabbruch. Wir haben gerade darüber abgestimmt, dass wir Schweizer fröhlich sollen Kriegsmaterial produzieren. Sünde, du schrammst am besten vorbei. Und dann sind wir bei der Frage, straf Gott. Der David schreibt im Psalm, Gott ist barmherzig und gnädig. Er ist geduldig mit uns. Und in dem Film kommt raus, Gott ist grausam. Er hat uns in die schreckliche Welt verstoßen, wo es kalt ist. Der Petrus sagt, Gott hat noch Geduld. Er wartet noch. Er gibt den Leuten noch eine Chance, noch umzukehren. Als ich in den Slums von Nairobi geschafft habe, habe ich manchmal gedacht, Vater im Himmel, warum kommt Jesus nicht zurück und setzt all dem ein Ende? Wir sind so behütet in der Schweiz. Es sind Hunderttausende, es sind Millionen von Menschen in dieser Welt. Für die gibt es keinen Schutz für sexuelle Übergriffe. Einfach ausgeliefert. Korokocho hat 100'000 Leute haben dort gewohnt. Ich will das Mädchen kennen, wo bewahrt geblieben ist. Grauhaft. Schaut unsere Kriege an, wenn dann jemand gönnt, dann kommt immer der Bescheid. Und ich verstehe es nicht, wieso. Dann werden die Frauen vergewaltigt. Dann werden Kinder umgebracht. Grauhaft. Da dürfen wir etwas erkennen von der Schrecklichkeit der Sünde. Wenn keine Kontrolle mehr da ist. Und Gott setzt dieser Ungerechtigkeit Grenzen. Und das sehen wir in der Bibel. Ich höre immer wieder den Protest. Hey, Gott hat dem Lot seine Frau in eine Salzsäule verwandelt. Dem Lot seine Frau schaut zurück. Ich verpasse etwas und sie hat gerade Sodom verloren. Und Sodom hat menschenunwürdige, menschenverachtende, absolut zerstörende Zustände gehabt. Kananiter, denen gibt Gott 400 Jahre Zeit zum Umkehren. Und dann sagt er, jetzt langt es mir. Ich weiß, dass das ganz schwierige Fragen sind. Aber ich glaube, dass es Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist, dass er sehr geduldig ist, aber dass er auch Grenzen setzt. Wir alle stehen vor deren Entscheidung. Gott zu vertrauen oder Gott zu misstrauen? Unser Leben ihm anzuvertrauen oder selber bestimmen zu wollen? Und die Entscheidung, die treffen wir jeden Tag. Und die Frage, die ist umkämpft. Glauben bedeutet Vertrauen gegen mein Misstrauen. Und jetzt komme ich schon zurück zur Geschichte von David. Der David erlebt Vergebung. Und dann kommt der Nathan und sagt, na, David, der Sohn wird nicht leben. Und der David liegt am Boden, fastet, schreit zu Gott, lass meinen Sohn leben. Und nach 7 Tagen stirbt der Sohn. Und die Bediensteten, irgendjemand muss am David sagen. Und sie haben Angst. Was passiert, wenn wir es am David sagen? Dein Sohn ist doch tot. Und jetzt passiert etwas ganz Verrücktes. Wo der David die Botschaft hört, hat er keinen Wutanfall. Er duscht, er leitet sich an und er geht in den Tempel. Und dort begegnet er seinen Vater im Himmel. Und dann heisst es, er gibt Gott dir. Hey, geht's noch? Ist das nicht total schräg? Ich glaube, der David ist bei allem Versagen. Ein Mann war, der gelernt hat, ich kann, ich will Gott vertrauen gegen mein Misstrauen. Ich glaube nicht, dass er irgendeine schlaue Erklärung hatte, wieso der Sohn hat müssen sterben. Sondern er entscheidet sich, ich will Gott vertrauen. Ist das nicht eine Wahnsinnsgeschichte? Und darum möchte ich euch einfach die beiden Fragen lassen. Wo ist mein Handeln? Meine Haltung Gott gegenüber von Misstrauen prägt. Wo klage ich Gott noch an? Und wo möchte ich mich neu entscheiden? Und ich glaube, es ist eine Entscheidung. Entscheidung gegen das Misstrauen. Vater im Himmel, ich will dir wieder vertrauen. Ich lasse mich auch von dir trösten. Für all die Fragen, die ich nicht verstand. Für all das, was mich wütig macht. Ich will dir vertrauen. Und wenn ich euch das sage, dann macht da alles miteinander keinen Sinn, da ist ein Blödsinn. Für alle die, die noch keine Chance hatten, den Gott, der vertrauenswürdig ist, kennenzulernen. Da machen wir einfach Schritt um Schritt. Ich bete. Vater im Himmel, wir sind umgeben von Menschen, die dich ablehnen, die geprägt sind von Misstrauen, die dich sehen als Spielverderber, die dich sehen als Sadist und die darum den christlichen Glauben heute ablehnen. Und du siehst auch die von uns, die nur noch einen Teil von dir akzeptieren. Der Gott, der in mein Schema passt. Vater im Himmel, hilf uns, immer wieder Schritte zu tun, zu dir zu rennen, zum Thron von der Gnade, auch mit unserem Misstrauen, uns dort trösten zu lassen und wieder Schritte zu tun vom Glauben. Amen.